Deutschlandfunk. Agenda.
Dazu begrüßt Sie Jürgen Wiebeke, heute zu Gast an einem Ort, an dem gelebt und gelacht wird, an dem Geselligkeit gepflegt wird, an dem aber der Tod immer mit am Tisch sitzt. Denn um diesen Tisch herum versammelt sind Menschen, deren Tage gezählt sind. Wir melden uns aus dem Tageshospiz St. Vincent in Ilvesheim, unweit von Mannheim. Das ist das erste Tageshospiz in Baden-Württemberg und es ist gedacht für Gäste, die eine unheilbare Erkrankung haben, die fortschreitend und lebensbegrenzend ist, aber noch zu Hause leben können oder wollen, vielleicht bis zum Schluss, vielleicht aber auch nicht. Stationäre Hospize sind in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten ja vielerorts entstanden, aber Tageshospize befinden sich momentan, kann man glaube ich sagen, noch in der Pionierphase. Und wir sind gekommen, um zu erfahren, was hier tagsüber geschieht, welche Bedürfnisse Menschen haben, die in einer palliativen Situation sind und nun auf einen neuen Lebensabschnitt blicken und den zu gestalten versuchen. Und wir wollen auch von Ihnen wissen, was Sie darüber sagen können, welche Bedürfnisse Menschen haben in einer palliativen Situation und wie es um unsere Infrastruktur, um unsere Versorgung in Deutschland beschaffen ist. Wir wollen nachher Ihre Impulse, Anregungen, Erfahrungen aufgreifen. Und daher nenne ich die kostenfreie Nummer unseres Hörertelefons. Das ist die 00800 4464 4464. Ich wiederhole nochmal 00800 4464 4464. Und die Mailadresse agenda@deutschlandfunk.de. agenda@deutschlandfunk.de. Nun brauchen wir aber erstmal Eva-Maria Götz eine Idee davon, wie man sich ein Tageshospiz vorstellen kann.
Ja, wir durften heute zu Gast sein, sozusagen im Wohnzimmer des Tageshospizes. Ein großer, sehr heller, auch hell eingerichteter Raum, ungefähr 100 Quadratmeter groß, würde ich mal schätzen. Große, bodentiefe Fenster zeigen in den Garten, den kann man auch betreten. Da gibt es überall Sitzgelegenheiten und man guckt in den Garten des Kindergartens, der hier so 20 Meter vor uns ist. Und da ist auch gerade ein großes Gewusel und viel zu sehen und zu beobachten. Der Raum selber, ich sage das ja schon, hell gestaltet. Es gibt Sitzecken, es gibt eine große offene Küche, groß genug, so dass viele Menschen da rumstehen und gemeinsam kochen und backen können. Dominiert wird der Raum aber von einem großen Esstisch. Und da haben sich auch die Gäste des Tageshospizes versammelt und die helfenden Hände, die hier zugange sind, um den Gästen ja den Tag zu erleichtern und miteinander zu gestalten. Von hier aus geht es natürlich noch weiter. Es gibt noch mehrere Räume, in denen man sich zurückziehen kann. Ein Ruheraum oder ein Raum, in dem man ein bisschen Sport oder Gymnastik machen kann, in dem man sich auch noch zurückziehen kann zum Besprechen und zum Arbeiten. Ja, das ist erstmal der erste Eindruck. Im Laufe der Sendung würde ich dann gerne auch mit den Gästen, die hier heute Abend sich, heute Morgen sich um den Tisch versammelt haben, ins Gespräch kommen.
Ja, und heute sind es 6, die gekommen sind. Noch beim Frühstück, allerdings seitdem diese Sendung begonnen hat, ist es hier sehr ruhig geworden. Alle hören gespannt zu. Und Sie, Frau Barrow, haben Ihren Mann am Tisch sitzen, der zu den Gästen hier im Tageshospiz gehört. Und Sie werden wahrscheinlich sehr gut beobachten, wenn er nachmittags nach Hause kommt zu Ihnen, was er positiv mitbringt. Was fällt Ihnen auf?
Ich merke, dass er hier sein Leben genießen kann, anders wie wenn er bei uns zu Hause ist. Er bringt viele Eindrücke mit, er hat was zu erzählen, er hat sein eigenes Leben, lebt nicht mein Leben zu Hause und wartet, bis man ihn irgendwie in irgendeiner Weise beschäftigen, versorgen oder einfach auch, naja, ich nenne das mal bespaßen kann. Das reicht ihm einfach nicht aus. Er hat hier Gesprächspartner, er hat Therapeuten, er hat Menschen, die in der gleichen Situation sind, er hat einfach seine Erfahrungen, er macht seine Erfahrungen und das gibt uns eine gute Plattform. Plattform zu Hause, einfach auch anders ins Gespräch zu kommen, weil jeder von uns was Eigenes erlebt und wir dann einfach auch gut im Austausch sein können.
Jetzt horche ich auf bei Ihrer Formulierung, dass er nicht Ihr Leben lebt. Hat er eine Zeit lang Ihr Leben gelebt?
Ja, er sitzt im Rollstuhl. Er kann von sich aus nicht mehr unterwegs sein. Das ist vor einem Dreivierteljahr noch ein bisschen anders gewesen. Da konnte er auch mal eine Runde für sich alleine drehen. Das ist jetzt eben nicht mehr möglich. Dann muss er warten, bis jemand Zeit hat, mit ihm gemeinsam was zu machen. Und das ist relativ schwierig. Es muss der Haushalt, es muss das Leben zu Hause geht weiter. Seine Aufgaben sind jetzt auch meine Aufgaben. Da bleibt nicht noch mal was on top, dass man irgendwie Freizeit genießen kann. Und deswegen ist er immer darauf angewiesen, dass ich eben Zeit habe oder ich muss mich entsprechend begrenzen, damit ich ihm das geben kann, was er für sein Leben braucht, damit er auch noch Glück im Leben erfahren kann und Lebensqualität genießen kann.
Und was ist Ihre Perspektive darauf?
Was heißt meine Perspektive?
Naja, Ihr Leben hat sich dadurch ja auch verändert, dass Ihr Mann hier zu Gast ist.
Es gibt mir eine innere Ruhe an den 3 Tagen. Er geht 3 Tage die Woche hierher. Es gibt mir eine innere Ruhe, zu Hause einfach mal konzentriert meine Sachen machen zu können. Dadurch gewinne ich ja auch wieder Zeit, die ich ihm wieder zurückgeben kann. Und ich bin einfach innerlich auch nicht so zerrissen. Es ist einfach, es ist ein ruhigeres Leben. Und ich weiß, dass er hier gut aufgehoben ist, dass er auch glücklich hier ist. Das ist für mich wichtig. Und das gibt mir eine innere Zufriedenheit.
Wenn Sie vorher innerlich zerrissen waren. Das sollten Sie mal beschreiben.
Naja, also ich meine, es ist der Partner und man möchte natürlich auch, dass er sein Leben irgendwie genießen kann. Und nach dem ersten Absturz, nach der Diagnose, ist man erstmal ziemlich platt. Aber wir haben jetzt einfach auch erkannt, dass es eine gute Chance für uns ist, zu wissen, das Leben ist überall endlich, das ist ganz klar. Aber jetzt einfach auch das so gestalten zu können, in dem Bewusstsein, dass es zu Ende sein wird, das gibt eine ganz andere Perspektive. Es gibt uns Möglichkeiten, tatsächlich Sachen zu machen. Es ist nicht plötzlich anders, sondern wir können im guten Austausch sein und wir können uns auf das, was auf uns zukommt, tatsächlich auch gut vorbereiten.
Interessant, was Sie eingangs gesagt haben. Wenn Ihr Mann nach Hause kommt, hat er was zu erzählen.
Ja, zum Beispiel von Emil hier oder von den Therapeuten oder
Emil ist?
Emil ist der Hund einer anderen, eines anderen Gastes. Und das findet er total toll. Kürzlich hat er mir erzählt, er kann ja hier auch Therapien machen. Das finde ich ganz wichtig. Physiotherapie bekommt er auch zu Hause, aber kann er hier auch machen. Musiktherapie, Atemtherapie. Und kürzlich kam er und hat gesagt, er war an der Sprossenwand gewesen und hat da geturnt. Und das gibt ihm einfach unglaublich Auftrieb. Dann lässt sich der Fuß doch mal vielleicht eine Spur besser bewegen als vorher und das ist einfach rührig.
Ja, Petra Wassmer leitet das Tageshospiz St. Vincent. Ja, wir haben jetzt schon einiges gehört, wo Sie wahrscheinlich auch gedacht haben, das genau ist der Grund, warum wir das gegründet haben.
Ja, das stimmt und ich merke auch nochmal, dass ich das einfach sehr berührend finde, einmal, dass die Gäste so zu uns kommen und uns ihr Vertrauen schenken, dass die Frau Baro hier einfach so erzählt, was ja für jeden auch erstmal, sage ich mal, an die Seele, an das Eingemachte geht. Das berührt mich sehr, dass wir tatsächlich nach meiner Überzeugung eine qualitative Verbesserung für Menschen erwirken können durch unsere Arbeit hier, die eben sehr, sehr schwer krank sind.
Was meinen Sie damit, wenn Sie sagen, das geht an die Seele und an das Eingemachte?
Ja, als Sie vorhin gesagt haben, was Menschen brauchen, wenn sie so schwer krank sind, habe ich gedacht, Menschen brauchen, glaube ich, immer dasselbe. Jeder Mensch braucht dasselbe. Er braucht das Gefühl von Gemeinschaft, er braucht das Gefühl von Angenommensein, von Hoffnung, von Akzeptanz. Das sind viele Dinge, die sind für uns Menschen alle gleich. Und ich bin jetzt zwar Leiterin des Tageshospizes, habe aber vorher 5 Jahre auch im stationären Hospiz gearbeitet und habe in dieser Zeit, was ich vorher auch schon gewusst habe, aber noch mal deutlicher gelernt, dass niemand von uns weiß, wie viel Zeit ihm bleibt, wie viel ihm gegeben ist. Und eine Kollegin von mir, die heute auch hier arbeitet, hat mal das sehr schön gesagt, fand ich. Sie hat gesagt, eigentlich sind wir alle gleich, nur der eine ist auf dem Weg ein Stückchen weiter als der andere. Und ich glaube, dass das auch eine Haltung ist, die wir für uns als Menschen, die hier arbeiten, auch brauchen, damit nicht so etwas wie so ein Gefälle entsteht, wir hier, ihr da. Und so empfinde ich das selber auch nicht.
Naja, aber wir sind auch in einer entscheidenden Hinsicht ungleich. Denn wir beide zum Beispiel, haben eben nicht eine solche Diagnose und haben damit die Möglichkeit, ein Thema wegzuschieben, was unangenehm ist.
Ja, das ist schon richtig. Aber also ich finde, es kommt auch oft ins Bewusstsein auf vielen Wegen. Und ich habe in der Zwischenzeit schon viele Menschen auch begleiten dürfen und habe immer wieder sowas wie eine Demut da auch erfahren. Wohl wissen, dass ich natürlich auch Tage habe, wo ich nicht daran denken möchte. Aber es gibt viele Tage, wo mir das mehr im Bewusstsein ist, als ich glaube vielen Menschen, die nicht in so einem Feld arbeiten. Und für mich persönlich kann ich sagen, dass ich, also ich bin jetzt nicht deswegen heilig geworden, aber ich bin sehr, sehr viel dankbarer für viele Sachen. Und wenn ich mich aufrege im Alltag, dann weiß ich den Stellenwert mehr, nämlich dass der eigentlich in der Regel sehr gering ist. Und genau, ich glaube, das ist so ein ganz wichtiges verbindendes Glied, dass niemand von uns weiß, was morgen oder nächste Woche ist. Also genau so ein Schicksal, was ja willkürlich in das Leben von Menschen bricht, kann auch in unser Leben willkürlich einbrechen.
Ja, wir werden nachher auf jeden Fall darüber sprechen, was eigentlich in einem solchen Moment geschieht. Jetzt komme ich mal zu Ihnen, Regina Hertlein vom Caritasverband Mannheim, Träger dieser Einrichtung. Wie würden Sie denn eigentlich die Lücke beschreiben, die Sie schließen wollten, indem Sie das Tageshospiz gegründet haben?
Also wir sind ja als Caritasverband als allererstes in die ambulante Hospizhilfe eingestiegen in der Hospizarbeit, indem wir ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen ausgebildet haben, die zu Hause Menschen und ihre Angehörigen begleiten, haben dann einen Bedarf festgestellt, dass das zu Hause oft an seine Grenze stößt und haben dann die stationären Hospize eröffnet, zuerst eins im Mannheimer Norden und dann eins auch hier in Ilvesheim.
Ja, wir schauen darauf, es ist gleich gegenüber.
Genau. Und dann hat mich das schon überzeugt, dass beide Angebote letztendlich nicht ausreichen, sondern Ziel der Hospizarbeit ist, dass wenn Menschen zu Hause versterben können, dass wir das so gut wie möglich unterstützen. Und das stationäre Hospiz ist im Prinzip nur da, wo es zu Hause an seine Grenzen stößt. Und dass eben eine Vergesellschaftung in einer früheren Zeit von schwerkranken Menschen tagsüber, dass ich habe mich da überzeugen lassen, dass da ein Bedarf ist. Und ich bin da auch weiterhin davon überzeugt, dass da ein Bedarf ist und dass das ein sehr, sehr gutes Angebot ist, ergänzend. Und ich glaube auch, dass künftig wahrscheinlich eher auch nochmal Tageshospize gebraucht werden, zumindest in unserer Region als stationäre Hospize.
Sie haben jetzt gesagt, Vergesellschaftung klingt so ein bisschen technisch, aber Sie meinen doch genau die Situation, die wir hier erleben, dass Menschen in einer solchen Situation dann gemeinsam den Tisch teilen.
Genau, ich glaube, dass es einfach wichtig ist, mit Menschen, die eine ähnliche oder gleiche Diagnose haben. Das kann sich ja keiner von uns vorstellen, wie das ist. Und dass man da zusammenkommt und dass das ein unschätzbarer Wert ist, einfach zusammen zu sein, Alltag miteinander zu teilen und nebenbei im Alltag dann eben auch die Krankheit ein Thema wird und das, was die Krankheit mit sich bringt.
Ja, jetzt haben wir schon den ersten Moment, Eva-Maria Götz, wo sich jemand am Tisch regt.
Ja, weil ich bin natürlich auch ein bisschen gestolpert über diesen Begriff der Vergesellschaftung und möchte gerne zu einem Gast kommen, der hier mit einem grünen Kapuzenpullover sitzt und mich anguckte, sodass ich dachte, ich kann vielleicht mit ihm reden jetzt darüber. Was denken Sie, wenn Sie diesen Begriff hören, Vergesellschaftung? Also warum kommen Sie hierher und treffen hier auf andere Menschen mit lebensverkürzenden Krankheiten?
Also bei mir war es so, dass ich eine Bestrahlung hatte wegen Hirnmetastasen und dann wurde vom Arzt gesagt, es kann durchaus sein, dass da Krampfanfälle auftreten und meine Frau ist voll berufstätig. Die hat zwar auch Homeoffice, aber nur zweimal die Woche und dann hatte ich den Artikel in der Zeitung gelesen, dass dieses Tageshospiz aufmacht und dachte, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Und habe mich dann hier mal vorgestellt, also hier gibt's immer donnerstags nachmittags die Möglichkeit, mal unverbindlich, auch ohne Termin, mal hineinzukommen und sich das Ganze anzusehen. Und das war dann dermaßen positiv, weil das Problem ist, wenn man unheilbar erkrankt ist und man ist den ganzen Tag alleine, kommt man auf trübe Gedanken. Und die habe ich hier nicht. Also ich habe es auch hier noch nie erlebt, dass ich oder ein anderer Gast hier in Tränen ausgebrochen wäre, sondern das ist einfach schön. Und es ist auch so, dass die ganzen Betreuerinnen immer total nett und hilfsbereit sind. Und ich bin für jeden Tag immer froh.
Das ist schön. Vielen Dank, dass Sie mir das erzählt haben. Aber wie ist das für Sie, auf andere Menschen hier zu treffen, die auch unheilbar erkrankt sind? Ist das eine wichtige Gesellschaft?
Also es ist schon so, dass wenn man unheilbar erkrankt ist, dass man dann auch ein Problem hat mit seinem Bekanntenkreis, mit Freundeskreis und weil diejenigen dann eben nicht wissen, wie sie mit einem Todgeweihten dann umgehen sollen. Ne? Und das Problem hat man hier überhaupt nicht. Ja? Man ist dankbar für jeden, für jedes Gespräch. Und
vielen Dank.
Das sind wir auch. Und Ute Reimann, um jetzt mal zu Ihnen zu kommen, Sie arbeiten hier als Ehrenamtlerin im Tageshospiz. Es gab einen Moment, da haben Sie ein bisschen skeptisch mit dem Kopf geschüttelt. Und zwar, als wir gerade hörten, dass nicht geweint wird, dass keine Tränen fließen. Und ich habe gedacht, Sie haben hier schon Tränen gesehen.
Ich habe schon Tränen gesehen hier, ja. Und ich finde es auch völlig in Ordnung. Das ist, denke ich, ganz normal in so einer Situation. Und die Menschen werden hier aufgefangen, so habe ich erlebt, mit ihren Tränen. Und ich denke, es ist gut, wenn man weinen kann, weil es wird sich was aufstauen und je nach Situation. Und wenn man dann eben die Tränen nicht unterdrücken muss, sondern sie laufen lassen kann und getröstet wird und Menschen um sich herum hat vielleicht, die das sehr viel besser nachvollziehen können als andere Menschen, dann ist das sehr hilfreich, denke ich.
Ich habe Sie vorhin, bevor es hier losging mit der Sendung, ein bisschen beobachtet, wie Sie so wirken als Ehrenamtlerin und hatte das Gefühl, und auch das gehört für mich zu dem Thema, sind wir dann in einer solchen Situation alle gleich oder nicht, dass Sie sehr genau darauf schauen, wer hat eigentlich welches Bedürfnis?
Ich versuche es zumindest. Also stell mich immer, also es kommt oft vor, dass neue Gäste da sind. Ich bin ja nur einmal die Woche da. Dann stelle ich mich erstmal vor und versuche mit den neuen Gästen ins Gespräch zu kommen. Und dann versuche ich immer, mich irgendwie zu den Menschen zu gesellen und dann das Gespräch aufzunehmen oder was auch gerade anliegt. Ne? Also insofern, ja, also ist ja der Sinn der Aufgabe, also der Sinn des Ehrenamtes, also so interpretiere ich, dass man eben sich sehr mitten hineinbegibt in diese Vergesellschaftung sozusagen.
Sie begeben sich mitten hinein, auch emotional?
Auch emotional, natürlich. Gut, ich meine, ich habe selber eine Krebsdiagnose gehabt in meiner Vergangenheit, die jetzt Gott sei Dank nicht lebensbedrohlich war. Also ich gelte als geheilt, aber ich kann es zumindest mal den Schock am Anfang nachvollziehen und ich versuche schon, mich hineinzubegeben, auch wenn ich natürlich eine bestimmte Grenze haben werde, weil dieses ganz existenzielle, die ganz existenziellen Ängste habe ich nicht gehabt. Und aber dennoch versuche ich schon, die Stimmungen auch aufzugreifen und soweit es mir möglich ist, auch mit ihnen umzugehen.
Wir kommen darauf zurück. Jetzt möchte ich, bevor es auf die Nachrichten zugeht, um 10.30 Uhr, Therese Zink vorstellen, Palliativmedizinerin am Diako-Krankenhaus in Mannheim mit enger Verbindung zu diesem Tageshospiz. Und ich riskiere es jetzt mal, ein großes Thema mit Ihnen anzufangen, was wir dann nach den Nachrichten fortsetzen werden. Denn Sie haben den Wunsch geäußert, dass wir heute darüber sprechen, was es heißt, sterbenskrank zu sein. Warum dieser Wunsch?
Also den Begriff sterbenskrank, den habe nicht ich gewählt, den haben Sie ausgesucht. Ich glaube, ich würde den vermeiden. Ich denke, wenn wir hier in den Raum gucken und die Gäste sehen, ist keiner sterbenskrank. Es gibt, glaube ich, keinen Kerngesund und es gibt auch keinen sterbenskrank. Es gibt aber eine große Spannbreite dazwischen und darüber möchte ich gerne reden. Und ich war jetzt schon sehr dankbar um die kurze Gesprächssequenz mit dem Gast hier. Keiner kann so gut wie Betroffene selber beschreiben, wie breit die Spannbreite ist zwischen gesund und ernsthaft und lebensbedrohlich krank zu sein. Und das ist diese Fülle, ich würde gar nicht sagen an Graustufen, sondern an Regenbogenfarben, die wir in der Palliativmedizin, in der Palliativcare ausloten wollen. Da sind wir täglich, stündlich Lernende in den Begegnungen von Betroffenen. Und das möchte ich gerne auch mit Ihnen teilen und hinaustragen.
Ja, aber was könnte denn jetzt die Lektion sein, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, was es heißt, in einer solchen Lebensphase zu sein und zu leben? Was könnten Sie ins Radio hinein vermitteln wollen?
Ja, und auch hier bin ich wieder ganz im Sinn von Lernende. Wir haben es vorhin gehört, es gibt eine Einsamkeit, wenn man mit so einer Krankheit konfrontiert ist. Und das möchte ich anregen, Hörer und Hörende darüber nachzudenken, was ist das, was in unserer Gesellschaft, was Menschen einsam macht, wenn sie in solchen Situationen betroffen sind.
Also haben wir einen Faden, an dem wir nach den Nachrichten auf jeden Fall noch mal ziehen müssen. Was heißt es, in dieser Situation Einsamkeit zu erfahren? Aber eben auch die Versorgungsfrage. Wie gut stehen wir eigentlich da in Deutschland mit unseren Netzwerken für Menschen in palliativen Situationen? Wir wollen gerne aufgreifen, was Sie dazu an Erfahrungen beitragen können. Deshalb nenne ich nochmal die Nummer unseres kostenfreien Hörertelefons. Jetzt habe ich es endlich. 00800 4464 4464 oder agenda@deutschlandfunk.de. Lebensqualität bis zum Schluss, das ist unser Thema heute in Agenda. Ich begrüße Sie noch einmal, Jürgen Wiebeke, heute zu Gast im Tageshospiz St. Vincent in der Nähe von Mannheim, dem ersten Tageshospiz in Baden-Württemberg, in dem Palliativpatienten tagsüber Geselligkeit und Unterstützung finden und dann abends wieder nach Hause zurückkehren. Was benötigen Menschen, die eine unheilbare und lebensbegrenzende Krankheit haben? Und wie gut ist in Deutschland die Infrastruktur für Patienten in einer palliativen Situation? Und wie weit sind wir dabei gekommen, in unserer Gesellschaft eine Kultur des offenen Gesprächs zu entwickeln über Tod und Endlichkeit? Also genau das, was wir heute miteinander probieren. Sie können sich gern melden, 00800 4464 4464 ist unsere Nummer oder agenda@deutschlandfunk.de. Und Frau Zink, Palliativärztin, wir waren vor den Nachrichten bei der Einsamkeit stehen geblieben. Die ist jetzt sehr schnell aufgetaucht als ein Thema, was sich dann stellt. Vielleicht umkreisen Sie das mal. Vielleicht beschreiben Sie mal, was Ihnen auffällt, nach inzwischen wahrscheinlich einigen Jahren Erfahrung.
Ich höre von Betroffenen, die wir betreuen, dass mit der Diagnose, und das klang jetzt ja vorhin in dem Interview mit dem einen Gast hier auch an, einer palliativen Situation sich bekannte Freunde zurückziehen. Es entstehen auch teilweise ganz nahe begleitende Situationen, aber es ist eine große Herausforderung an die Menschen um einen herum, mit der Krankheit, mit dem weiteren Lebensweg gut umzugehen. Und da entstehen Brüche, da entstehen Enttäuschungen und da entstehen auch Einsamkeiten. Übrigens auch in Bezug zu Kollegen meiner Profession, zu behandelnden Ärzten, die sich zurückziehen, wo sowas auch wahrgenommen wird, auch da Einsamkeiten, Verlust von Arbeitsplätzen, Verlust von Freundschaften, Verlust von Mobilität, all das führt zu einer Eingrenzung des Lebens, die eine Riesenherausforderung ist.
Wie würden Sie denn solche Rückzüge von denen, die eben noch ohne Diagnose leben, kann man ja fast sagen. Wie würden Sie solche Rückzüge deuten? Wie können wir das verstehen?
Interpretiere ich jetzt auch hinein. Es ist wahrscheinlich eine Angst vor der Begegnung mit der Endlichkeit. Es ist eine Angst vor der Begegnung mit Leid. Es ist die Sorge, nicht mittragen, nicht mit aushalten zu können. Und es ist auch, glaube ich, ganz viel Unwissen. Wie kann das denn funktionieren? Wir haben es vorhin hier gehört, das Lachen und das Weinen gemeinsam an einem Tisch. Wenig Erfahrung im Umgang mit Endlichkeit, auch im Umgang mit Krankheit.
Und Sie haben sich gewünscht, dass wir darüber sprechen, weil Sie der Überzeugung sind, dass das Sprechen besser ist als das Schweigen?
Ja, genau. Und weil ich das so schön finde, dass wir eine Atmosphäre hier aus dem Raum vielleicht hinaustragen können, dieses Erleben, Menschen sitzen hier am Tisch, verbringen Zeit miteinander, knüpfen an das Leben, wird das Leben mit der Krankheit gestärkt, das passiert, das kann passieren, und hier ist es und wir wollen darauf aufmerksam machen.
Ja, vielleicht komme ich dann nochmal zu Ihnen, Frau Barrow, als Angehörige, wo Sie ja Ihren Mann hier haben. Wenn Sie das hören, was wir jetzt besprochen haben, also dass Menschen sich vielleicht zurückziehen, weil ihnen das zu viel wird, dann werden Sie auch immer überlegen, also wie viel Platz kann eigentlich eine solche Krankheit in Ihrem Alltagsleben haben? Man kann ja nicht ständig darüber sprechen wahrscheinlich.
Man sollte auch nicht ständig darüber sprechen, glaube ich. Also ich finde es ganz wichtig, dass man versucht, so normal wie möglich zu Hause eben weiterzuleben. In unserer Situation passiert es ganz automatisch. Ich denke, ich kann gut nachvollziehen, was die Frau Doktor, jetzt habe ich den Namen vergessen, eine Schwäche von mir, genau, was die Frau Dr. Zink sagt, kann ich gut nachvollziehen. Es gibt tatsächlich schon die Situation, also einmal ist es die Einsamkeit, die eben die körperliche Beeinträchtigung mit sich bringt, weil man da einfach nicht mehr so offen nach draußen gehen kann und eben Menschen braucht, die einen dann ständig auf diesem Weg begleiten. Es gibt Menschen, haben wir gerade am Wochenende auch drüber gesprochen, wo man das Gefühl hat, sie haben Ängste, Blickkontakt aufzunehmen, ins Gespräch zu gehen, kommt vor. Kann ich jetzt für unseren ganz privaten Freundeskreis überhaupt gar nicht sagen. Also da ist es eher so, dass die Skrupel auf unserer Seite sind, ständig jemanden zu fragen, könntest du vielleicht da einspringen oder würdest du da unterstützen oder so. Die haben alle auch ihr eigenes Leben, das ist auch ausgefüllt. Und für uns ist eher die Schwierigkeit oder für meinen Mann ist dann eher die Schwierigkeit, den Hörer in die Hand zu nehmen und zu sagen, könntest du vielleicht mal mit mir einen Spaziergang machen oder würdest du mich da hin begleiten? Ich glaube, das sind so Hemmschwellen, die man irgendwie auch schon spürt.
Und wahrscheinlich auch Hilflosigkeiten.
Genau, da würde ich gerne mich einklinken wieder und hier zu einer jungen Frau zu kommen, die hier als Gast auch ist. Die ist nicht alleine, denn sie ist die Chefin von Emil, der sie nicht aus den Augen lässt. Und Sie möchten gerne etwas sagen.
Ja, genau. Ich würde mich gerne auch zu dem Thema Rückzug äußern, weil das so klingt, als würden sich alle Menschen zurückziehen. Das ist sicher ein Problem und ich merke das auch, dass es da große Unsicherheiten gibt und keiner mit der eigenen Endlichkeit konfrontiert werden möchte. Aber ich würde ganz gern auch eine Lanze für die vielen Menschen in unserer Umgebung brechen, weil es gibt durchaus sehr positive Erfahrungen, auch im Privaten. Und es ist nicht so, dass sich da keiner mehr blicken lässt oder den Kontakt meidet oder so. Wenn man Glück hat, und das habe ich durchaus, dann ist die Familie oder die Freunde eben trotzdem auch da. Also das gibt's und das ist ein Problem. Und ich, wie gesagt, kein Mensch will so gerne mit der eigenen Endlichkeit konfrontiert werden. Man selbst ja auch nicht, bis man es muss. Aber das gibt's.
Ich könnte mir vorstellen, dass es halt für viele Menschen schwierig ist, weil sie nicht wissen, wie sie sich ihnen gegenüber verhalten sollen. Vielleicht können Sie da so ein bisschen mal helfen. Ist es für Sie schwierig, immer auch selber konfrontiert zu sein mit diesem Thema Endlichkeit? Möchten Sie auch einfach mal über ganz andere Dinge sprechen und lachen und was ganz anderes machen?
Ja, das ist ja gerade das Gute. Also wenn man Freundschaften hat, dann die haben ja auch noch ein Leben. Man selber ist natürlich ein bisschen rausgerissen erstmal und muss sich zurechtfinden in einer neuen Lebenssituation. Aber ich habe natürlich keine Lust, die ganze Zeit nur darüber zu reden, dass ich sterben werde. Das werden wir im Übrigen alle, nur mal so zur Information. Aber ich interessiere mich nach wie vor für meinen Beruf, für meine Freunde, für deren Lebensumfeld, für ob das jetzt die Bundesgartenschau oder sonst irgendwas ist, worüber jemand sprechen will. Das will ich auch. Ich will nicht die ganze Zeit nur darüber reden, wie krank wir sind. Natürlich ist das was immer hochkommt und wo man auch mal traurige Phasen hat. Aber wenn meine Freunde mich da auch bestimmte Dinge fragen, die sind auch neugierig und haben damit natürlich noch keine, glücklicherweise im Großen und Ganzen noch keine großen Erfahrungen gemacht, dann dürfen die ihre Fragen stellen und wenn ich nicht mehr kann, dann sage ich das. Aber ich will deswegen nicht gefragt werden oder ausgegrenzt oder sonst irgendwie was. Aber das, wie gesagt, ist auch nicht meine Erfahrung. Das gibt Leute, aber... Das ist die Minderheit.
Also wenn ich mich damit nochmal einmischen darf, vielleicht gehört das dann zu Ihrem Kranksein auch dazu, dass Sie lernen müssen, gute Zeichen zu geben in Ihre Umgebung hinein, was dann jeweils Ihr Bedürfnis ist. Das kann ja sehr unterschiedlich sein.
Ja, klar. Also ich finde, sowohl mein Umfeld darf sagen, wenn Ihnen mal was zu viel wird, meine Krankheit ist eine Belastung für meine Familie, für meine Freunde, für meine Geschäftspartnerin und so weiter, das ist nicht von mir verschuldet, ich habe mir das nicht ausgesucht, ich würde auch gern tauschen, aber es ist für die belastend und es ist für mich belastend und da eine Sprachregelung zu finden, zu sagen, du darfst ehrlich zu mir sein, wenn ich dir zu viel bin und ich darf ehrlich zu dir sein, wenn mir was zu viel ist, das ist ganz wichtig, ja. Ob das immer gelingt, ist eine ganz andere Frage, aber ich glaube, wenn man krank ist, ist man, das ist nur ein Teil. Ich bin immer noch derselbe Mensch. Ich habe immer noch die gleichen Fähigkeiten, Interessen und Wünsche, die ich vorher auch hatte. Vielleicht ist die Gewichtung eine andere, aber diese Dinge sind nicht weg. Ich bin immer noch der gleiche Mensch. Ja? Und der Emil ist der beste Kumpel hier. Auch für die anderen, das ist halt... ändert sich nichts.
Das müssen wir im Radio dazu sagen. Emil ist der Hund auf dem Schoß. Sonst fragen sich alle, wer ist Emil? Ja, wir werden, vielleicht können Sie uns nachher helfen, auch eine erste Idee zu entwickeln, wenn wir ansprechen, was es heißt, eine solche Diagnose zu bekommen, was also am Anfang geschieht. Aber ich möchte jetzt erstmal, damit das nicht aus dem Blick gerät, dass wir nicht nur Sievershalm anschauen und die Verhältnisse hier in der Region Mannheim, sondern dass wir auch ein bisschen darauf schauen, wie ist eigentlich bundesweit die Versorgungssituation, möchte ich Heiner Melching begrüßen, den Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, der jetzt Gelegenheit hatte, unsere Diskussion aus dem Tageshospiz zu verfolgen. Ich grüße Sie, Herr Melching.
Ich grüße Sie. Vielen Dank.
Ja, was wäre jetzt Ihr erster Gedanke bei dem, was Sie gehört haben?
Ja, erstmal, dass es natürlich sehr zu begrüßen ist, dass es auch immer wieder Ideen gibt und eine große Kreativität in dem Bereich der Hospiz- und Palliativversorgung, Dinge neu zu entwickeln. Auch die Tageshospize, wo es inzwischen 14 Stück in Deutschland gibt, 7 sind noch im Aufbau, das ist nicht viel. Und was mir nochmal sehr wichtig ist, auch zu erwähnen, eine kleine Besonderheit, die auch der Palliativmedizin ist, dass per Definition die Angehörigen explizit zur Zielgruppe gehören und als Betroffene mitgesehen werden. Und das ist, glaube ich, ja auch deutlich geworden, dass diese gesamten Konzepte der Hospiz- und Palliativversorgung immer auch die Zugehörigen im Blick haben, die einen großen Support brauchen und wirklich auch als Betroffene mitgesehen werden. Und man denen, also wir wissen das aus Studien in der Hospiz- und Palliativversorgung, dass die Palliativteams ungefähr 50% ihrer Arbeitszeit für Zugehörige verwenden. Und das ist auch wichtig und richtig so. Ist dann manchmal mit den Kostenträgern etwas schwieriger, das zu erläutern, weil die dann vielleicht bei einer anderen Krankenkasse sind oder. Aber das ist, glaube ich, nochmal sehr deutlich geworden, dass auch diese Sehnsucht nach Normalität dadurch ermöglicht wird, sie zu befriedigen.
Nun wollen wir von Ihnen vor allem wissen, ob es in Deutschland große regionale Unterschiede gibt oder ob man sagen kann, eigentlich ist die Versorgung inzwischen flächendeckend ähnlich oder gut vergleichbar.
Also es gibt eine sehr, sehr große Heterogenität, sowohl zu den Inhalten der Versorgung, vor allem im ambulanten Bereich, aber auch im stationären Bereich. Das ist durchaus unterschiedlich und Baden-Württemberg, wo Sie gerade sind, hat vergleichsweise wenig, zum Beispiel stationäre Hospizplätze. Wir schauen immer, wie viele Hospizbetten gibt es pro 1 Million Einwohner. Da liegt Baden-Württemberg bei 21 und Berlin bei 51, also der Bundesdurchschnitt ist aber 31. Und bei den Palliativstationen ist es oft umgekehrt. Da, wo es wenig stationäre Hospize gibt, gibt es viele Palliativstationen, die ja Teile eines Krankenhauses sind. Also da ist eine große Heterogenität. Und grundsätzlich kann man sagen, dass, was so internationale auch Bedarfsanalysen angeht, wir da doch noch ein ganzes Stück zurückhängen. Also wir sind, wenn wir Hospiz und Palliativbetten zusammenzählen, in Deutschland bei 65 Betten pro 1 Million Einwohner. Der geschätzte Bedarf liegt bei jenseits der 100. Also da ist noch durchaus Luft nach oben. Trotzdem muss man sagen, dass sich in den letzten 20 Jahren das extrem positiv in Deutschland entwickelt hat und es ja doch noch eine vergleichsweise junge Disziplin ist.
Ja, aber wenn Sie jetzt die große Stadt Berlin genannt haben, dann muss man wahrscheinlich hinzufügen, dass im ländlichen Raum zum Beispiel die Situation eine andere ist und die Wege dann sehr weit werden. Was heißt das aus der Perspektive von Palliativpatienten und deren Angehörigen?
Also tatsächlich ist es so, dass man auch diese reinen Zahlen immer mit Vorsicht genießen muss. Berlin hat übrigens dafür viele stationäre Hospize, aber wenig Betten auf Palliativstationen. Aber natürlich, oder in diesem Zahlenranking würde das Saarland oder auch Mecklenburg-Vorpommern sehr hoch schneiden da ganz gut ab. Aber es nützt ja nichts, wenn das nächste Hospiz 100 Kilometer entfernt ist. Und wenn man in Regionen, wo wenig Bevölkerung ist, eine große Klinik oder ein großes Hospiz hat, dann sieht das statistisch erstmal gut aus. Aber wir müssen natürlich viel mehr dafür sorgen, dass wir Hospiz- und Palliativversorgung zu den Menschen hinbringen. Das heißt, wir müssen auch dafür sorgen, dass solche Angebote auch in Pflegeeinrichtungen möglich sind, dass die ambulante Versorgung flächendeckender wird. Also man kann sagen, in Ballungsgebieten ist es natürlich einfacher, eine Struktur, auch eine Vernetzung aufzubauen als im ländlichen Gebiet. Aber auch da gibt es innovative Konzepte mit kleinen Satellitenteams und Vernetzung. Und wir haben inzwischen ja auch gelernt durch Corona, dass wir uns manchmal per Zoom auch nochmal vernetzen und austauschen können. Also da gibt es Ideen, aber das kann man schon so grob sagen, dass natürlich in wie bei allen Dingen in Ballungsgebieten die Infrastruktur der Versorgung eine bessere ist als im ländlichen Bereich.
Herr Melching, bleiben Sie uns noch einen Moment erhalten, aber ich würde gerne Regina Hertlein vom Caritasverband in Mannheim mit dazu nehmen, weil es ja immer auch darum geht, lokal aufzustellen und dann die unterschiedlichen Bausteine miteinander in Verbindung zu bringen. Ich glaube, man muss das ein bisschen auseinanderhalten, was es für Bausteine gibt. Also es gibt das stationäre Hospiz, das ist hier gleich nebenan. Im Tageshospiz sind wir zu Gast. Es gibt mobile Palliativteams, die nach Hause kommen. Und es gibt, und das betrifft die Arbeit von Frau Dr. Zink, die Palliativstationen in Krankenhäusern. Und Sie müssen dann, Frau Hertlein, schauen, ja, an welchem Rad müssen Sie eigentlich drehen?
Gut, also für Krankenhäuser sind wir jetzt als Caritasverband nicht zuständig. Wir sind eingestiegen, wie gesagt, in die ambulante Hospizbegleitung ehrenamtlicher. Wir haben die zwei stationären Hospize. Wir haben jetzt neu das Tageshospiz. Wir versuchen, die Hospizarbeit in die Bevölkerung reinzutragen, indem wir durch unseren Förderverein zum Beispiel auch Symposienveranstaltungen machen, wo einfach dieser Gedanke sich auch nochmal verbreitert. Das finde ich nochmal total wichtig. Und was man, glaube ich, nicht vergessen kann, da sind wir auch nicht Träger, aber was gerade im ländlichen Raum total wichtig ist und da auch, denke ich, nochmal mehr aufgebaut werden muss, sind die spezialisierten ambulanten Palliativteams. Das sind oft niedergelassene Palliativmediziner oder in Verbindung mit einem Krankenhaus. Und die geben auch zu Hause die Sicherheit, die Menschen sonst in einem stationären Hospiz erwarten. Also dass, wenn beispielsweise Schmerzen da sind, dass sie dann Tag und Nacht auch kommen und entsprechend behandeln. Also ich glaube, das war nochmal ein richtiger Segen, dass diese SAPV-Teams, heißt es abgekürzt.
Die mobilen Teams.
Die mobilen Teams, bestehend aus Ärzten und Pflegekräften, dass sich das etabliert hat. In unserer Region, muss ich nochmal sagen, sind wir sehr, sehr gut versorgt in der Metropolregion Rhein-Neckar, sowohl was stationäre Hospize angeht, was Palliativstationen angeht, was SAPV-Teams angeht und auch die ambulante Hospizbegleitung. Also da sind wir, glaube ich, wirklich gut aufgestellt. In anderen Regionen ist das sicher noch Nachholbedarf.
Ja, aber viele Angehörige wissen auch zu berichten von Wartelisten, von dann auch Tränen, die fließen, wenn der Platz nicht frei ist. Angenommen, ich wäre jetzt selber in einer solchen palliativen Situation in Ihrer Region, würde ich relativ zügig in das stationäre Hospiz kommen können oder hier ins Tageshospiz oder wie kann ich es mir vorstellen?
Ins Tageshospiz können Sie ganz zügig kommen, also über den Schnuppertag. Wir sind ja jetzt erst im Aufbau und auch im stationären Hospiz. Man muss natürlich sagen, was heißt ganz zügig? Es ist sinnvoll, dass man jetzt nicht hoppla hopp sagt, jetzt morgen will ich ins Hospiz, sondern dass das auch eine Vorbereitung braucht. Und unsere Hospizleitungen sagen wir, dass sie es in der Regel hinbekommen, wenn jemand frühzeitig sich meldet fürs stationäre Hospiz, dass wir dann allen, die einen Platz wollen, auch einen anbieten können.
Herr Milching, damit können Sie jetzt arbeiten und überlegen, ob wir diese Verhältnisse Rhein-Neckar hochrechnen können.
Ja, das ist sicherlich in der Region, so wie das auch gesagt wurde, nichtsdestotrotz, wie gesagt, das ist ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. Wir haben eine gute Entwicklung, wir sind da auf einem guten Weg, aber da ist noch viel Luft nach oben. Und was man nicht vergessen darf, die entscheidende oder eine ganz entscheidende Rolle spielen natürlich auch die Hausärztinnen und Hausärzte und auch das werden immer weniger, die ja sozusagen als Lotse oder auch als Ärzte oft da sind. Und da ist es wichtig, dass die sich A, weiter qualifizieren. Das haben viele schon getan. Aber dass die natürlich auch informiert sind. Was gibt es wo? Bis hin zu den großen, wichtigen Bausteinen der Ehrenamtlichen. Wo gibt es den nächsten Hospizdienst? Wo gibt es aber auch Selbsthilfegruppen? Also es gibt tatsächlich viele Angebote, aber oft ist es auch keiner weiß vom anderen. Es gibt jetzt auch ein Gesetz, dass diese regionalen Hospiz- und Palliativnetzwerke jetzt auch gefördert werden, auch finanziell durch die Krankenkassen und die Kommunen, so dass da viel auf dem Weg ist. Aber ich glaube, die Vernetzung ist das Entscheidende. Und dann kann eben auch der Hausarzt, die Hausärztin schon sehr früh sagen, da gibt es etwas und wollen wir es schon mal angucken oder auch so ein SAPV-Team schon mal kommen lassen, auch wenn du es vielleicht noch nicht brauchst, aber dass man die Kontaktaufnahme schon frühzeitig hat. Und da ist noch so ein, auch in der Gesellschaft ein großes Missverständnis, weil Palliativmedizin immer noch so als Medizin für die letzten 100 Meter verstanden wird. Und selbst bei Wikipedia steht noch eine uralte Definition von vor 2002, wo es heißt erst kurativ, dann palliativ. Wir wissen inzwischen, dass die frühe Integration nicht nur Lebensqualität und Symptomlast verbessert, sondern sogar lebenszeitverlängernd oft wirkt. Also es ist nicht so, wenn palliativ kommt, dann ist Sterben angesagt, sondern es verlängert sogar oft das Leben, dadurch, dass die Lebensqualität steigert. Und ich glaube, da bräuchten wir in der Gesellschaft viel mehr Aufklärung über die Möglichkeiten. Das erleben wir gerade an dieser Suiziddebatte, dass da viel Unwissen einfach ist. Und von daher glaube ich, ist diese Arbeit an der Basis, oder ich unterrichte teilweise in Firmen, was machen wir Betreuer am Arbeitsplatz oder wenn hier Schwerstkranke sind. Also es gibt eine Charta zur Betreuung Schwerstkranker, die genau versucht, das Thema in die Schulen, in die Kindergärten zu bringen. Da gehört es eigentlich rein und mit Kindern kann man ganz einfach über diese Themen auch ins Gespräch kommen. Also es ist ein gesellschaftlicher Auftrag, mit diesen Themen einfach offener umzugehen, aber auch viel mehr Informationen darüber zu tragen, was es denn überhaupt gibt. Und das ist ja ein Dschungel. Also wer steigt da noch durch? Da braucht man dann mal wirklich Leute. Genau. Und da sind die Hausärzte, die Pflegedienste, die Ehrenamtlichen oft eine gute Schnittstelle.
Gut, dann wollen wir mal, besten Dank, dass Sie dabei waren, Heiner Melching, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, nochmal versuchen, mit der Machete in diesen Dschungel vorzudringen. Und Frau Dr. Zink, Sie helfen mir vielleicht, denn Sie werden das ja jetzt auch gehört haben und das auf die eigene Rolle bezogen haben. Sie haben Menschen in Ihrem Krankenhaus, im Diako-Krankenhaus in Mannheim, die für eine gewisse Zeit lang auf ihrer Palliativstation sind. Und dann müssen Sie überlegen, wie sehen eigentlich Anschlüsse aus? Was ist dann Ihr Vorgehen und Ihr Konzept?
Das Konzept ist, dass wir möglichst früh zu Beginn des stationären Aufenthaltes bei uns, der so in der Regel eine Woche bis 10 Tage dauert, mit den Betroffenen, wie insbesondere eben auch mit den Familien und Zugehörigen, darüber reden, wo kann es weitergehen nach dem Aufenthalt bei uns. Wir verstehen uns da als Weichensteller, als Berater und wollen ganz, ganz offen sein für die Wünsche, die es die es gibt. Wieder nach Hause oder ist es Zeit, in eine stationäre Pflege zu gehen? Steht eine Reha an? Was sind die Bedürfnisse, wie es weitergehen kann? Und dass es jetzt hier das ambulante Tageshospiz gibt, ist ein ganz wunderbarer weiter Baustein in unserer Beratung und gerade eben auch in der Unterstützung der Entlassung nach Hause, weil da noch eine so kräftige Begleitung dabei ist, die eben auch den Weg nach Hause erleichtert.
Ich habe noch von Ihnen im Ohr, als wir uns kennengelernt haben, dass Sie sagten, manchen fällt es gar nicht leicht, diesen Abschied aus Ihrer Palliativstation vorzunehmen. Wenn Sie die Wahl hätten, würden Sie wahrscheinlich bleiben.
Ja, tatsächlich ist das so. Und in solchen Fällen ist es ganz wunderbar zu sagen, was wir hier jetzt begonnen haben. Es klang ja vorhin auch schon mal an, hier gibt es auch musiktherapeutische Angebote, auch auf der Palliativstation bei uns, Atemtherapie, kreativtherapeutische Angebote, Physiotherapie, Begleitung, Gespräch. Zu wissen, dass das auch außerhalb des geschützten Raums Palliativstationen in Verbindung mit dem Leben zu Hause hier weitergeführt werden kann, ist eine große Brücke, die auch hilft, wieder Anschluss zu finden und Mut zu machen für das weitere Leben mit der Erkrankung außerhalb des sicheren Rahmens eines Krankenhauses.
Ja, und ich glaube, das muss man verstehen in diesem Dschungel der Palliativversorgung in Deutschland, dass zu dem Konzept des Tageshospiz eben zentral die Idee gehört, dass das Leben in den eigenen vier Wänden aufrechterhalten werden kann.
Das ist ein ganz, ganz hoher Wert. Ja. Und wer sich davon verabschiedet mit der Entscheidung, in stationäre Pflege zu gehen, das ist immer eine Traurigkeit dabei, eine große Traurigkeit. Das ist auch ein Abschied, wenn man das nicht mehr kann.
Aber trotzdem wird es wahrscheinlich auch Situationen geben, dass Sie sagen, für Sie ist das eher nichts, für Sie ist ein anderer Weg besser, oder?
Das ist, denke ich, unsere Aufgabe, dass wir uns da auch positionieren. Wir arbeiten ja im Team mit sehr kompetenten Pflegekräften, die viel besser als ich als Ärztin mitbekommen, wo genau sind im Alltag im Krankenhaus hier Hilfestellung und Unterstützung nötig. Und dann ist es auch gut, wenn wir warnen können vor dem Weg nach Hause, weil wir eine Überforderung befürchten würden der Betroffenen selber oder ihrer Angehörigen.
So, es geht auf 11 Uhr zu, hin zu den Nachrichten. Und wir haben auf jeden Fall für die letzte halbe Stunde noch ein großes Thema zu besprechen. Das, was wir vorhin schon mal angedeutet haben, nämlich, was passiert eigentlich im Leben eines Menschen, wenn es den Schock einer neuen Diagnose gibt. Das wollen wir anpacken. Wer noch etwas anmerken möchte, 00800 4464 4464 oder agenda@deutschlandfunk.de. Also nach den Nachrichten sind wir zurück. Im Tageshospiz.
Deutschlandfunk. Agenda.
Bedenke, dass du sterblich bist. Diese uralte Mahnung ist an diesem Ort gänzlich überflüssig. Hier weiß jeder, dass Tag und Stunde gezählt sind. Agenda ist heute zu Gast im ersten Tageshospiz von Baden-Württemberg, gleich vor den Toren von Mannheim. Es begrüßt Sie noch einmal Jürgen Wiebeke. Heute auf der Suche nach Antworten auf die Frage, welche Bedürfnisse Menschen haben, die in einer palliativen Situation sind, die wissen, dass ihre verbleibende Zeit knapp ist und auf der Suche nach Antworten auf die Frage, wie gut und stabil eigentlich das Netz ist, das dabei helfen soll. Hospize, Palliativstationen, ambulante Betreuung. Und wir hatten uns vorgenommen, dass wir darüber sprechen, was eigentlich geschieht, wenn eine Diagnose ins eigene Leben platzt, die genau dieses Leben auf einmal schlagartig verändert. Und wir wollen einen Versuch machen, Eva-Maria Götz.
Ja, ich komme sofort zu Ihnen.
So, ich wohne hier in Ilvesheim. Und ich habe, Dankeschön muss ich bei der Frau Dr. Singh sagen, sie hat gesagt, ihr habt ein neues Hospiz. Und dann, Frau Jakob, dann gehen Sie mal hierher zum Tageshospiz. Und ich muss dazu sagen, meine Hände haben gezappelt und alles, ich habe alles fallen lassen. Und dann bin ich hierher und hier habe ich mit Erbsen und mit ordentlich kneten können und haben sie viel für meine Hände und Füße getan. Da ist ja noch Elektrostrom drin. Aber die ganze Zeit war ich mit Herrn Barlow, der kam im Januar, ich war im Februar und bin jetzt ein Vierteljahr hier. Und ich muss dazu sagen, Es wird hier viel gemacht. Spiele werden gemacht, also dass ich mit den Figuren die Hände und alles halten konnte. Gymnastik ist super und hier die ganzen Helferinnen.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Stichwort. Wir sind hier zwar an einem Ort, wo es oft um die letzten Dinge geht, aber hier wird ja gemeinsam gelebt. Es ist ja ein freundlicher Ort. Wir sitzen hier alle um einen Tisch. Es wird sicherlich hier auch gefeiert. Aber nochmal zu der Frage zurück. Wie ging es Ihnen, als Sie Ihre Diagnose erfahren haben?
Ja, also ich habe oben im 7. Stock war ich. Da wäre ich am liebsten runtergesprungen, weil da ich gar nicht damit gerechnet hatte. Ich war ja da gerade 2 Tage im Krankenhaus. Da hieß es, Frau Jakob, Sie haben Magen- und Darmkrebs. Naja, also da kann man sich ja vorstellen, wenn man, ich so sag jetzt mal, 80 ist mit Sport und alles habe ich ja gemacht und Krankenpflege habe ich gemacht. Und dann habe ich gedacht, das kann alles nicht wahr sein. Ne?
Und deswegen ist es schön für Sie, dass Sie hier sein können und ein bisschen Ablenkung und Unterstützung und Hilfe haben. Ich komme noch mal zu Emil und seinem Frauchen. Wie ging es Ihnen, als Sie Ihre Diagnose bekommen haben?
Also ich habe vorher eine Praxis geführt und aus dem Beruf so rausgerissen zu werden, sich da überhaupt erstmal einzufinden in die veränderten Lebensumstände, das finde ich schwierig nach wie vor. Also bei mir ist das auch noch nicht so lange her. Deswegen ist das Hospiz schön, weil es auch Tagesstruktur gibt. Also wenn man sehr in seinem Arbeitsleben eingebunden ist oder überhaupt sich ja nicht so arg viel Gedanken darüber macht, ob man, wie lange man lebt oder ob man jetzt krank ist oder was auch immer, ganz normal vor sich hin lebt, dann ist das ziemlich schwierig, sich damit auseinanderzusetzen. Erstmal glaubt man es vielleicht nicht oder denkt man, man kann das einfach so wegstecken, das ist aber ein Trugschluss. Man hat dann schon auch mit vielen Ängsten zu kämpfen. Ja.
Was ist es, was Ihnen Kraft gibt?
Meine Freunde, meine Familie, aber auch das Hierherkommen, mal jemanden zu treffen, der in der gleichen Situation ist. Ich war mir am Anfang eher unsicher, ob ich das gut finden würde, aber ich bin sehr positiv überrascht worden. Also ich bin hier sehr gerne mit den anderen Gästen zusammen und mit allen, die hier ehrenamtlich oder hauptamtlich arbeiten. Das ist wirklich schön.
Täuscht mein Eindruck, dass es hier eigentlich mehr darum geht, zu leben, das Leben zu feiern, als sich jetzt nun ständig mit seiner eigenen Endlichkeit zu beschäftigen?
Ja, was denn sonst? Wir leben ja. Also ich komme nicht hierher, um meine Beerdigung zu planen. Die habe ich eh schon im Kopf. Also ich bin hier, um Zeit mit meinen Mitbetroffenen und mit den Leuten zu verbringen, die freiwillig hier sind, die eben keine Angst davor haben, sich damit auseinanderzusetzen, dass wir alle endlich sind. Aber darum geht es hier nicht den ganzen Tag und darum soll es hier auch nicht gehen.
Also es geht auch darum, das Leben, das man hat, zu genießen.
Ja, klar. Ich habe ja nur das. Wenn ich die ganze Zeit nur trauern will oder nur über den Tod reden, dann kann ich mich gleich hinlegen. Das habe ich nicht vor.
Vielen Dank.
Ein ziemliches Spannungsfeld, was wir jetzt gehört haben. Also einmal das Leben leben und andererseits aber dann auch, wir haben das sehr drastisch gehört, der Gedanke, aus dem 7. Stock herauszuspringen. Frau Wassmer, Sie haben, als wir uns kennengelernt haben, ein Wort gesagt, was ich vorher noch nicht gehört hatte und was, glaube ich, mit zu dieser Geschichte der Hospizbewegung auch gehört. Also das gehört zu dem Wort Hospiz, was ich mir gemerkt habe, Anfangsangst. Das scheint es zu geben, dass man erstmal auch die Hürde hier in dieses Haus hinein überwinden muss.
Ja, ich glaube, dass das sogar eine große Hürde ist tatsächlich und dass diese Anfangsangst, also einmal in Bezug darauf, dass jemand sagt, es ist eine palliative Diagnose. Die Frau Dr. Zink hat es ja vorhin schon schön gesagt, es bedeutet eben nicht, es geht sofort um Sterben, sondern es geht um ganz andere Dinge. Was, glaube ich, wichtig ist, was ich gerne noch sagen möchte, dass wir auch Tagesgäste begleiten, die zwar eine sehr schwerwiegende palliative Diagnose haben, aber eben auch noch in Therapien gegen diese Grunderkrankung sind und wir mit jedem diesen Weg auch mitgehen und uns freuen, wenn es Menschen gibt, die uns dann auch mal nicht mehr brauchen.
Das ist ein wichtiger Punkt, den wir vorhin auch schon gehört haben, also dass das Kurative und das Palliative durchaus parallel laufen kann.
Naja, nicht ganz, weil Kurativ hat den Ansatz, dass ich dann geheilt bin und das wird wohl eher bei den meisten nicht zutreffen. Das heißt, es bleiben eben auch Versehrtheiten oder vielleicht ist es auch ein Zeitgewinn. Das kann auch Jahre sein. Jede Lebenszeit, die gewonnen wird, denke ich, ist da wertvoll. Insofern ist es palliativ im Sinne von, diese Grunderkrankung wird nicht komplett ausheilen. Aber auch da haben wir dieses Missverständnis, dass eben palliativ bedeutet, wir sind auf den letzten 100 Metern. Das haben wir vorhin auch schon gehört. Das ist nicht der Fall. Und ich glaube, dass das Tageshospiz auch deswegen in dieser Aufbau- und Anfangsphase, in der wir sind, oft von Menschen nicht kontaktiert wird, für die wir hilfreich sein könnten, weil die denken, ja, Tageshospiz, da ist das Wort Hospiz drin, heißt, ich bin gleich tot oder mir muss es ganz, ganz, ganz elend gehen, erst dann darf ich dahin. Und ich glaube, dass wir auch eine gute Schnittstelle sind, um diesen Dschungel ein bisschen zu lichten. Das heißt, wenn Menschen zu uns Kontakt aufnehmen, können wir auch gemeinsam sortieren. Was ist das Richtige für Sie? Und wir haben hier viel gehört, es geht um das Leben. Das ist ohnehin immer so. Das war meine erste Erfahrung im stationären Hospiz zu begreifen. Es geht immer erstmal ums Leben, immer um die Bedürfnisse, die ich als Mensch habe. Aber das andere haben wir im Blick und wir haben eben beides. Wir haben diese schönen Tage, wir haben diese leichten Dinge, wir haben auch Spielen, wir haben Lachen, aber wir haben immer eben auch den qualifizierten Blick. Wir haben hier eine Sozialarbeiterin im Team, Palliativcare-Fachkräfte. Das heißt, es wird immer auch darum gehen, zu schauen, kann ich jemanden an der Stelle, wo sich was verändert hat, beraten? Könntest du jetzt vielleicht was anderes brauchen? Braucht man vielleicht zu Hause ein SAPV-Team? Braucht es vielleicht eine Erhöhung des Pflegegrades? Es gibt viele Dinge, auf die wir schauen können mit so einer Professionalität. Und ich glaube, genau diese Mischung gibt es so bisher eben nicht oder gab es nicht.
So, nun wollen wir mal horchen, was von Hörerinnen und Hörern zu diesem Thema palliative Versorgung in Deutschland gekommen ist, welche Bedürfnisse Patienten haben, ob sie erfüllt werden können. Michael Röhl im Kölner Funkhaus wird zusammenfassen.
Ja, Jürgen Wiebeke, ich fange mal an mit dem Lob und zwar mit Lob für die Hospizbewegung und auch für die vielen Palliativeinrichtungen, die es in Deutschland auch gibt. Einige Hörerinnen und Hörer haben sich gemeldet und haben gesagt, wie wunderbar Angehörige, Betroffene aufgenommen wurden, wie groß die Erleichterung auch war, sich nicht 24 Stunden am Tag tatsächlich auch kümmern zu müssen, wie es sich anfühlt, wenn Betroffene erzählen, dass sie sich sehr, sehr geborgen auch gefühlt haben und fühlen auch zum Beispiel in einem Hospiz und wie wichtig es ist, auch als Angehörige zu erleben, da sind Menschen, die begleiten den jeweils Betroffenen bis in den Tod auch hinein und sie sind wirklich auch da und vor Ort und ansprechbar und es gibt da auch keinerlei Tabuthemen. Es haben auch Hörer angerufen und Hörerinnen, die sagen, wir sind damit alleingelassen worden. Wir haben ja eben gehört von Herrn Melching, Stichwort Palliativ, aber das gilt auch für die Hospize, dass wir nicht in allen Regionen in Deutschland ausreichend Hospize und Palliativeinrichtungen zur Verfügung auch haben. Was es bedeutet, dann allein zu sein als Alleinpflegender, an körperliche, an psychische Grenzen auch zu kommen. Und das ist sicherlich auch nochmal ein Plädoyer dafür, dass solche Einrichtungen, eben hat Herr Melching gesagt, wir sind da auf dem Weg, dass da auch noch weitere Einrichtungen möglicherweise in bestimmten Regionen hinzukommen. Das zweite Stichwort von Hörer und Hörerinnenseite, das Thema Endlichkeit, Sterben, Tod. Sie haben es ja auch angesprochen, auch in der Sendung. Der Tod gehört zum Leben. Auch hier haben Hörerinnen und Hörer angerufen und haben gesagt, wie wichtig das auch ist, über diese Themen zu reden, den Tendenzen zur Ausgrenzung des Todes entgegenzuwirken. So hat es ein Trauernder selber auch genannt und berichtet. Und der erzählt hat auch, wie viel Unsicherheit es gibt, auch dann auf ihn zuzugehen als Trauernden, der zum Beispiel seine Frau auch erlebt hat und wie verletzt ihn das auch tut, wie sehr es ihn verletzt, wenn Menschen zum Beispiel dann ihm ein Beileid eben nicht aussprechen. Das Thema Einsamkeit mit solch einer Diagnose, auch Thema bei Ihnen in der Sendung. Wir haben einen, zumindest mal so einen interessanten Aspekt, dass ein Hörer uns angerufen hat und gesagt hat, dass man am Ende im Tod einsam ist und dass vielleicht auch dieses Stück Einsamkeit, was man im Vorfeld erlebt, vielleicht auch eine Vorbereitung sein kann, um sich dann mit dem Thema Tod und Sterben und der Tatsache, dass man am Ende damit alleine ist, sich damit auseinanderzusetzen. So, letzter Punkt vielleicht ist die Frage, wo findet man Tageshospize? Da haben Hörer aus Leipzig, wo auch immer in Deutschland angerufen. Gibt es da eine Infomöglichkeit? Gibt es so eine Art Register? Das ist eine Frage. Und die allerletzte Frage ist, wie sehr auch in so einem Tageshospiz wie bei Ihnen die ganze Familie mit eingebunden ist. Also bietet die Einrichtung auch für Angehörige auch die Möglichkeit der Stabilisierung, da vielleicht noch mal ein bisschen mehr drüber zu erfahren.
Ja, ganz herzlichen Dank, Michael Röhlf. Beginnen wir mit diesen praktischen Fragen, wie Familie eingebunden wird. Ich glaube, Frau Wassmer, das ist Ihr Stoff.
Ja, also wir sind ja, das muss man auch immer sehen, wir haben erst im Mitte November anfangen können, Tagesgäste aufzunehmen. Das heißt, wir sind im Aufbau, haben die Angehörigen aber auf jeden Fall mit im Blick. Also Angebote gibt es immer, wenn jemand zum Beispiel selber bringt oder abholt, dass es Gespräche gibt. Und ich biete eben auch immer grundsätzlich an, dass Angehörige mich oder auch eben unsere Sozialarbeiterin anrufen können. Das machen die einmal für Beratungsthemen, ganz praktische Sachen, aber auch für Themen, die schwierig sind in der Familie. Wir haben ja von Frau Barrow sehr offen gehört, dass vieles kommuniziert wird. Aber ich denke, das ist in der Familie schwierig, weil natürlich sehr viel Emotionalität, sehr viel Enge auch da ist. Die ist oft auch gut, weil man die Nähe hat, aber die kann auch schwer sein, weil man einen veränderten Blick hat auf einen Menschen, den man schon lange kennt und der jetzt ganz anders wird, als man ihn bisher auch kannte. Und ich denke, vieles ist denkbar, dass wir auch noch mal gezielte Angebote für Angehörige machen. Aber bisher, und das ist, glaube ich, Hospizarbeit immer, ist es einfach auch, Sie erleben, glaube ich, auch die Atmosphäre hier heute, ist was sehr, sehr Familiäres. Das heißt, wir haben immer einen guten Blick darüber, wie ist die soziale Situation, ist jemand alleinstehend, lebt da mit Ehepartner, wie ist da die Familie, und eben das Angebot ist immer da, auch da in die Gespräche zu gehen.
Ja, das Familiäre kann ich sofort bestätigen. Es kommt aber noch was anderes hinzu, was wir vielleicht am Schluss noch schaffen. Es hat auch was Experimentelles. Also ich kann mir vorstellen, dass es in einigen Jahren dann wieder eine andere Situation hier geben wird als im Moment noch. Sie müssen auch ausprobieren. Frau Barrow, Sie könnten zu dieser Angehörigenperspektive noch etwas sagen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass ja normalerweise Ihr Mann nicht morgens von Ihnen gebracht wird. Aber Sie holen ab. Und zwar bewusst.
Das ist mir ganz wichtig. Wir haben auch darüber gesprochen. Also mein Mann hat jetzt nicht Juhu geschrien, als ich gesagt habe, du, da gibt es ein Tageshospiz und willst du da nicht mal hingehen? Es war eher so, dass er sich von mir hat überreden lassen. Und es war toll, dass es hier die Möglichkeit gegeben hat, einfach nur zwanglos zu einem Kaffee reinzukommen. Donnerstags, ich glaube, das ist auch immer noch so, wenn ich es richtig verstanden habe. Frau Wassmann nickt auch gerade. Und da konnte er einfach unverbindlich her und konnte einfach schauen. Ist dann rausgegangen und hat gesagt, ich glaube, das ist was Gutes. Und dann haben wir halt drüber gesprochen, er hat die Möglichkeit, kostenfrei tatsächlich hierher befördert zu werden. Das wird kostenmäßig getragen. Und es war uns aber wichtig, tatsächlich auch weiterhin teilzuhaben. Ich möchte wissen, was er hier erlebt. Ich möchte Menschen kennen, mit denen er zusammen ist, weil wir einfach dadurch anders im Gespräch sein können. Und deswegen haben wir vereinbart, er wird morgens gebracht. Das entspannt mich, kann ich zu Hause entsprechend anders starten. Aber ich bin nachmittags dann da und ich fühle mich immer aufgefangen hier. Es ist nie Stress, wenn ich komme, und es wird sich immer Zeit genommen, auch wenn es dann mal über die Arbeitszeit hinausgeht. 16:30 ist hier Schluss. Und ich bin einfach nur, wir sind begeistert, und ich kann einfach nur sagen, ich hoffe sehr, dass das, was heute hier stattfindet, auch wirklich sich weiterträgt und nach außen trägt und viele den Mut haben, einfach mal reinzugucken. Vielleicht ist es jetzt nicht gleich angesagt, aber man hat es im Hinterkopf und man kann es tatsächlich bei Gelegenheit dann nutzen.
Frau Hertlein, wir haben vorhin von dem Dschungel gehört in der Palliativinfrastruktur. Und Sie haben ja die Frage vernommen, ob man jetzt in ganz anderen Orten Deutschlands sowas wie ein Register finden kann, wenn man auf der Suche ist. Jetzt frage ich Sie als Vorstandsfrau aus dem Caritasverband Mannheim, ob Sie darüber etwas sagen können, ob es auch da überregionale Vernetzung gibt.
Also ich nicht, aber die Frau Wasmer hat genickt. Es gibt ein Register und über überregionale Vernetzung gibt es natürlich schon auch, zum Beispiel in der Landesarbeitsgemeinschaft Hospizhilfe heißt die, glaube ich, wo wir dann eben auch mit anderen Trägern der Hospizarbeit zusammen sind und wo natürlich auch ein Rieseninteresse ist, was darüber zu erfahren, was unsere Erfahrungen hier mit dem Tageshospiz sind. Und wir müssen sagen, da stehen auch andere in den Startlöchern inzwischen.
Ja, wir haben ja vorhin die Zahl gehört, 14 Tageshospize in Deutschland, also das ist jetzt kein dichtes Netz.
Nee, das ist also ein neues Angebot und ich bin aber davon überzeugt, dass sich es etablieren wird. Wir mussten mit den Kassen ja erstmal Grundlagen schaffen, Versorgungsverträge, es gab ja nichts. Man muss sagen, wir sind da auch auf eine hohe Wertschätzung seitens der Krankenkassen gestoßen, die das mit unterstützt haben, die sich da auch mit als Pioniere verstanden haben. Und von daher glaube ich, dass das ein Angebot ist, das sich durchsetzen wird.
Na, dann müssen wir auch mal ganz schnell über Geld sprechen. Was kostet denn hier ein Platz?
Ja, also es ist, das war natürlich auch eine Verhandlung mit den Kassen. Es ist in der Hospizarbeit ja so, dass nur 95% des anerkannten Tagessatzes bezahlt werden. Der anerkannte Tagessatz ist 330 Euro am Tag. Und die Kassen zahlen aber nur 95%. Und die restlichen 5% müssen über Spenden eingewirkt werden. Und wir haben das Glück, dass wir einen sehr guten Förderverein haben, der sich das auch gleich zur Aufgabe gemacht hat, neben der Unterstützung der stationären Hospize auch das Tageshospiz mit zu unterstützen, sodass es für uns als Träger natürlich eine leichtere Entscheidung war, auch mit diesem strukturellen Defizit in die Tageshospizarbeit einzusteigen.
So, nun müssen wir dann doch nochmal auf die existenziellen Themen zu sprechen kommen, die wir aus dem Kreis unserer Hörerinnen und Hörer dann auch nochmal gespiegelt bekommen haben. Ein Stichwort, ja, darüber hatten wir hier in der Runde bisher tatsächlich noch gar nicht nachgedacht. Wir haben über Einsamkeit gesprochen, aber der Gedanke, dass das etwas ist, was sozusagen vorbereitet auf das, dass man am Ende eben alleine stirbt, ja, da bin ich jetzt mal gespannt, wer den Arm hebt, um dazu etwas zu sagen. Im Widerspruch oder ergänzend? Frau Dr. Zink.
Mich hat der Kommentar, der zusammengefasst wurde, schon betroffen gemacht. Ich arbeite auf der Palliativstation. Wir begleiten die Rückkehr ins Leben mit der Erkrankung. Wir begleiten auch das Sterben. Ich nehme das Sterben, so wie wir es auf der Palliativstation begleiten dürfen, nicht als einsam wahr. Ich erlebe das oder wir erleben das, dass es Menschen gibt, die sich leichter vom Leben lösen können, die leichter sterben können, wenn niemand mit im Raum ist, die gerade dann sterben, wenn der Besuch mal raus ist, um spazieren zu gehen, Kaffee zu trinken. Wir erleben das aber auch sehr oft, dass Menschen sehr gut und in einer sehr friedlichen, ruhigen Atmosphäre in der Gemeinschaft mit den um sie Versammelten sterben.
Und Sie halten beide Fälle nicht für Zufälle?
Ich halte beides nicht für Zufälle. Aber ich weiß auch darum, dass wir eine Corona-Pandemie hatten und natürlich dort sehr traurig sehr viele Menschen einsam in Zimmern gestorben sind. Das ist in der Welt, das ist da. Das Ideal ist ein anderes und ich bin super dankbar, dass ich in der Struktur einer Palliativstation in diesem Ideal leben kann und möchte mich stark dafür machen, dass das mehr und mehr Realität wird.
Ja, und dann war aber eben auch von Einsamkeit und Ausgrenzung die Rede beim Trauern. Und das gehört mit zu dem Kapitel.
Das gehört auf jeden Fall mit zu dem Kapitel. Also ich kenne Menschen, die jetzt in der Krankheitssituation merken, dass ein Bekannter die Straßenseite wechselt, weil er das nicht aushält, ihnen zu begegnen und der Begegnung standzuhalten. Das passiert auch Trauernden. Das ist eine Realität. Und wie vorhin davon die Rede war, Herr Mälchen sagte, dass das Thema Tod, Sterben, Krankheit in Kindergärten, in Schulen tragen, die Gesellschaft unterstützen, dass wir lernen, darüber zu reden und nicht ausweichen vor diesen Themen. Das ist ein ganz großes Anliegen und ein ganz großer Wunsch.
Frau Riemann, ich glaube, dazu sollten Sie noch mal einen Gedanken sagen, wo Sie hier ehrenamtlich arbeiten.
Ja, die Frage vielleicht, warum man sich freiwillig sozusagen reinbegibt in eine solche Einrichtung. Für mich ist das Wort, das Petra Wassmer heute Morgen schon gesagt hat, die Demut ist für mich ein ganz wichtiger Treiber, hier mich in diese Einrichtungen auch zu begeben oder mich mit dem Sterben zu befassen.
Also Ihre eigene Demut?
Meine eigene Demut, ja, gegenüber dem eigenen Leben, zur Überprüfung der eigenen Perspektive, der Ansprüche, die man so einfach hat. Und ich finde, es kann sehr, oder mich macht es sehr zufrieden, einfach zu sehen, dass man eben sich fokussieren kann auch auf Dinge, auf die es viel mehr drauf ankommt, als auf das, was man vielleicht so üblicherweise tut. Insofern ist das auch für mich hier eine sehr egoistische Motivation, hierher zu kommen, einfach um Menschen zu begleiten, die eben viel zu erzählen haben.
Und auch Sie haben das jetzt mit einem Augenzwinkern gesagt, dass das eine egoistische Motivation sein kann, ehrenamtlich in einem Tageshospiz zu arbeiten. Und es ist schon auch kurios, dass Sie sich jetzt aktiv einem Thema stellen, das andere immerzu am liebsten umschleichen wollen.
Ja, vielleicht. Also es gibt schon etliche Menschen, die das machen. Das habe ich gesehen in den Kursen, die angeboten werden. Aber also für mich ist das keine Frage des Wegdrehens, sondern für mich ist es eine Frage, einfach unglaublich interessante Erfahrungen machen zu können, die ich mit Menschen in anderen Lebenssituationen einfach nicht machen kann.
Ja. In Klammern hinzugefügt, wer hier ehrenamtlich arbeiten möchte, absolviert vorher einen Kurs. Und ist dann auch sicherlich gut vorbereitet für eine solche Tätigkeit. Das können wir jetzt nicht mehr vertiefen. Letzte Frage dann an Sie, Frau Wassmer, als Leiterin des Tageshospizes. Ich habe vorhin schon den Gedanken geäußert, wenn wir jetzt in 5 Jahren kämen, wäre vielleicht manches anders. Womit experimentieren Sie gerade? Was ist Ihnen selber noch nicht so richtig klar?
Also experimentieren ist es schon. Ich glaube, es ist eher ein strukturelles Experimentieren, weil inhaltlich, denke ich, wissen wir als Team, was wir tun und was wir Menschen auch anbieten möchten, um sie zu unterstützen. Aber strukturell wird es sich rausstellen müssen, wie gut wird das Angebot angenommen, wird es rechtzeitig beraten, das Betroffene das Wissen, und können wir eben dauerhaft auch so eine Auslastung hinbekommen, dass wir gut arbeiten können. Das sind, glaube ich, die Themen. Mhm.
Ich prophezeie mal, dass da nach dieser Sendung etwas auf Sie zukommen wird, was den Beratungsbedarf angeht. Es wird bestimmt Interesse geben und Sie werden das alles gutwillig, da bin ich mir sicher, beantworten. Und bedanke mich sehr herzlich, dass wir bei Ihnen hier im Tageshospiz St. Vincent zu Gast sein konnten. Nach dieser Sendung Agenda Umwelt und Verbraucher im Deutschlandfunk. Und Jürgen Wiebeke verabschiedet sich aus Ilvesheim bei Mannheim.